Grüß Gott auch von mir. Ich darf nun die beiden Hauptfiguren des heutigen Morgens vorstellen, Erwin Wagenhofer und Matthias Vorwerk, der Produzent des Filmes. Und ich glaube, man braucht Erwin Wagenhofer nicht vorzustellen. Matthias Vorwerk hat sich auch schon den Namen gemacht, den er auch verdient. Ich würde gerne Ihnen sagen, was Sie erwartet. Wäre doch charmant, oder?
Kriegst ein Bier nachher.
Also ich finde das neue Format sehr schön, mit der Sagen darf vorab schon, weil es nicht einfach ist für einen Autoren, sein Werk vorab zur Ansicht zu stellen. Ich finde aber andererseits auf dem Filmfestival das sehr, sehr gut, wenn man merkt, dass eben Arbeit am Film immer weitergeht, sich verzweigt, neu anfängt und dass die beiden, vor allem Erwin, seinen Film uns hier anvertraut für diese anderthalb Stunden. Dafür danke ich sehr und ich bin auch sehr gespannt, wie der Dialog darüber, der Trialog und das Reden mit Ihnen auch den beiden hilft. Vielleicht durch die Rückmeldung dessen, was wir von euch hören, vielleicht neue Verzweigungen, Wege, die Proportionen möglich macht. Was wir vorhaben. Vorbereitet haben hat Erwin 6 Ausschnitte, von denen wir 5 mit Sicherheit konsumieren wollen. Ein 6. ist eine Art Bonus, wird sich entscheiden, ob sie alle hier bleiben, ob wir euch das gönnen. Nee, Quatsch, aber ist eine Frage von Zeit natürlich. Vielleicht kurz zum Status der Ausschnitte, die du vorbereitet hast. Welchen Status haben die im Rahmen deiner Arbeit? Sind die speziell hierfür ausgewählt? Können
sowohl als auch. Ja. Mhm. Also die Idee ist, wir haben ja auch eine gewisse Versuch, Dramaturgie für die Veranstaltung zu finden. Das heißt, der letzte Ausschnitt wird der Anfang des Films sein. Der ist schon ziemlich fertig. Ich muss dazu sagen, das ganze Material ist ein Rohmaterial. Es kommt so aus dem Schnittcomputer raus. Es ist nicht gemischt, es ist nicht farbkorrigiert. Der Status des Projekts ist, wie du gesagt hast, wir sind in die Zielgerade eingebogen. Wir haben vor, im Herbst in die Kinos zu gehen. Es ist noch was zu tun, aber es ist schon sehr viel Arbeit in den letzten 2 Jahren uns davor geschehen.
Ich glaube, Sie werden auch merken, welche Ideen, welcher Reichtum an Gesprächen und an Themen in den Szenen versammelt ist, die wir nachher sehen werden. Erwin, nach deinen beiden großen letzten Filmen über die Nahrung, We Feed the World, über das Geld, Let's Make Money. Ein weiteres großes Thema, das sich hinter dem Titel Alphabet verbirgt, andeutet, nämlich was die Bildung als notwendige Voraussetzung einer anderen, besseren Gesellschaft bedeutet. Wie kam dieser erneute große Zugriff, ein großes Thema, als Motivation zu dir in Relation zur Nahrung und Geld? Ist Bildung und Menschendisposition, Zukunft von Gesellschaft noch größer, polymorpher? Der Mut, wo kam er her?
Ja, für mich waren die anderen Filme auch eine ganz schöne Herausforderung.
Würdest du auch sagen, vom thematischen her, ist es noch irgendwie...
es ist viel komplexer. Das Hauptproblem bei diesem Film ist Folgendes. Erstens einmal, wenn man das Wort Bildung hört, assoziiert jeder und jede damit einen Ort. Und dieser Ort heißt Schule. Das ist natürlich falsch, weil in der Schule passiert eigentlich die meiste Verbildung. Also das ist so der Zugang. Die allergrößte Schwierigkeit, die ich persönlich damit habe, ist, einen Film zu machen über die Krise des Lernens, ohne dabei belehrend zu sein. Das ist das Allerschwierigste. Das ist teilweise fast nicht machbar. Ja? Und dieser Riesengratwanderung, und an dem würden wir einen Film machen wollen, der dieses System geißelt, dann wären wir seit einem Jahr fertig. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Mhm. Sondern es war die Idee von Anfang an, dass hier die Innovation ist, mit dem Film so zu enden, oder dass der Film das Gefühl hinterlässt, ich will nicht sagen, es geht auch anders, das sind alles so abgegriffene Redewendungen. Natürlich geht es auch anders, dieses System ist ja menschengeschaffen, das heißt, Menschen können es auch wieder verbessern und so weiter und so fort. Und genau in dieser Zwischenzeit stecken wir, nicht nur in der Bildung, sondern überhaupt in der ganzen Gesellschaft. Darum haben wir diese Krisen. Jede Woche, darüber berichtet der Film.
Und wir gucken uns dann nachher an, was du uns schon dazu anbieten kannst. Matthias Vorwerk, wir haben schon als Namen vorgestellt, hat vor allem Spielfilme gemacht, ich erinnere an Revanche von Gott Spielmann und Am Ende des Tages von Peter Payer, hat eine Reihe von kürzeren Dokumentarfilmen, Dokumentarien gemacht und hat jetzt, wie ich gerade mich erinnert habe, Blick in den Abgrund hier vorgestellt von Barbara Ehle. Aber als Erwin zu dir kam, mit der Idee, Wie war deine Reaktion? Ausgebreitete Arme oder eher hochgezogene Augenbrauen? Also,
zuerst mal hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt einen Lottosechser gezogen habe. Ja. Erwin Wagenhofer hat sich wirklich einen großen Namen gemacht mit seinen beiden vorherigen Dokumentarfilmen, die sehr, sehr erfolgreich waren. Es war von Anfang an ein deutscher Partner an Bord, der wahnsinnig politisch und gesellschaftlich engagiert ist, der Peter Rommel in Berlin. Es war klar, dass wir in Österreich und in Deutschland ganz tolle Verleiher an Bord haben. Es war sofort ein Weltvertrieb da, der gesagt hat, wir wollen diesen Film haben. Es war ein tolles Thema. Dann hat man so im ersten Moment das Gefühl, lean back and enjoy. Ja. Es hat sich dann aber herausgestellt, dieses Thema ist ein Hund. Das ist ein unglaublich großes Thema und es birgt unglaubliche Gefahren in sich. Denn die beiden vorherigen Filme vom Erwin, das waren in meinen Augen Filme, die, und er hat es ja selber vorher auch schon angetönt, dass wir vor einem Jahr hätten fertig sein können, wenn wir einfach das System anklagen und sagen, hier sind Verwerfungen in der Gesellschaft, schaut sie euch mal richtig an und dann seht ihr irgendwie, was da völlig schief läuft. Aber Alphabet ist kein Systemanklagefilm, sondern es ist ein Film, der darüber hinausgeht und sagt, wir müssen anfangen, unser Denken zu verändern. Und damit soll es ja auch einen positiven Impact haben, also dass man irgendwie aus diesem Film rausgeht und sagt, ja, wir können etwas verändern. Und gleichzeitig war aber auch völlig klar in den Diskussionen mit dem Erwin, es gibt noch keine Lösung. Also weder haben wir sie, noch hat sie die Gesellschaft. Das heißt, das ist die große Herausforderung bei dieser Arbeit und bei diesem Film und in den ganzen vielen Gesprächen, die wir miteinander führen, dass man dieses Gefühl, Veränderung ist möglich, in diesem Film aufzeigt und gleichzeitig aber sagt, aber nicht, dass ihr von uns ein Rezept kriegt. Es gibt nämlich noch kein Rezept. Da wurde dann irgendwie dieses Lean Back and Enjoy Feeling zu einer riesengroßen Herausforderung, die natürlich ganz toll ist, weil ich es ein ganz elementar wichtiges Thema finde, aber die auch einen vor unglaubliche Schwierigkeiten und Herausforderungen stellt.
Ist schon gesagt worden von Erwin zu Beginn, das nochmal bestätigt und ausgeführt. Das Thema ist unglaublich komplex. Mhm. Wir werden ja alle Jahre auch als normale Zeitgenossen mit solchen Bildungsfragen traktiert. Meistens Katastrophenmeldungen, Warnmeldungen und Ähnliches. Und ein Begriff, den wissen wir alle noch, das war ein Schock, vor allem beim Heimatland, Entsendeland Deutschland, der PISA-Studien, als wir irgendwie ganz weit unten waren und Österreich ein bisschen drüber, aber oben waren der Finne und so weiter mehr. schon mal zwei Stichworte, weil der Finne kommt heute nicht vor, aber der Chinese kommt vor, aber es kommt vor Mr. Pisa und ich würde dich bitten, vielleicht kurz den ersten Ausschnitt anzumoderieren.
Vielleicht sprechen wir kurz nachher drüber.
Ist recht, genau.
Genau, es geht bei den Tests, wer diese Woche das Radiokolleg gehört hat, über Ranking, geht es darum, die Bildung zu privatisieren. Das heißt, man muss einmal die Schulen aufeinander loshetzen und sagen, wer ist die schlechteste Schule und die bekommt dann ein Problem. Also unser Hauptproblem ist überhaupt die Konkurrenz und der Wettbewerb. Das ist unser Hauptproblem und
genau. Das zeigen wir jetzt. Man könnte ganz kurz sagen, es gibt eine Reihe von Protagonisten, von Hauptfiguren, von Hauptgesprächsleuten und der erste von dieser Corona wird uns vorgestellt, Mr. Pisa, und dann sehen wir weiter. Wir gehen nach unten und machen in freie Sicht. Das war schon mal ziemlich dicht an Informationen und Einblicken. Also Mr. Pisa, wahrscheinlich oft unterwegs, ein Handlungsreisender in Sachen Effizienz und OECD-Politik, trifft auf diese Effizienzmaschine, diese Effizienzkultur in China. Und am Ende hören wir von diesem Menschen, den wir später nochmal als inneren Funktion kennenlernen, eine Art Widerruf zu dem, was vorher gezeigt worden ist. Stichwort, sie sparen 3 Jahre und werden 10 Jahre älter. Was soll das Ganze? Da schon mit der Bogen geöffnet worden ist. Und meine erste Frage wäre, wie kommen Situationen dieser Art zustande von dir? Wie organisiert, vorbereitet, recherchiert? Da schon in so einer ersten Sequenz die Politik von OECD, Wirtschaften und so weiter mehr dazu führt, dass ein Wahnsinn, das zu hören, schon eine Reihe von solchen Firmen, die Nachhilfe anbieten, an US-Börse notiert werden. Das ist natürlich in so Informationen ziemlich reinhauen. Magst du kurz als ein Beispiel uns benennen, wie so eine Art von Begegnung und Gespräch zustande kam?
Der Herr Schleicher ein sehr netter Mensch, das meine ich jetzt ganz ernst, den haben wir, ja, also der sitzt, der OECD sitzt in Paris und ich habe ihn in Paris getroffen oder wir haben ihn in Paris getroffen zum Vorgespräch und in diesem Vorgespräch, er ist so wie er aussieht, so ist er auch, ein sehr grauer Maus irgendwie, Parteisoldat habe ich ihn genannt, hat in diesem Vorgespräch begonnen, von China zu schwärmen, wie toll die Chinesen sind. Zu China muss man sagen, er misst aber drum, das sagt vielleicht den Laien nicht viel, er hat aber nur 68 Schulen und die sind nur in Shanghai, wo der PISA-Test durchgeführt wird. Also der PISA-Test interessiert die Chinesen überhaupt nicht, nebstbei bemerkt. Aber er interessiert den Herrn Schleicher, weil er weiß, dass die Chinesen alles gründlich machen und keine Schulgruppen schneiden so gut im PISA-Test ab als die Chinesen. Und hier, wie gesagt, nur Shanghai, was ein Witz ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat er dann das Ranking und dieses Ranking nimmt er dann und kommt nach Europa, auch kürzlich nach Österreich und kommt dann zur Frau Schmidt in dem Fall und sagt, schau, wie gut die Chinesen sind, also ihr müsst besser werden. Das ist so der Hintergrund vom Ranking, die Ranking-Sache. Die Schwierigkeit bei so einem Dreh ist, hier konnte ich ganz offen arbeiten, also er wusste, wer ich bin und so, was bei einem anderen Ausschnitt dann nicht so ist. Dann ergibt sich in der Produktionsphase das Glück, dass er nach China geht. Das erfahren wir, hängen uns an, das geht alles sehr kurzfristig und dann ist er 3 Tage nur dort, Handlungsreisender in Sachen Bildung. Und dann ist davor so ausgemacht, er ist einen Tag für uns zur Verfügung, aber natürlich gibt es das nicht, dieser eine Tag. Das ist ja der Grund, warum dann jede Sekunde irgendwie von mir genutzt wird, in einem Auto oder irgendwo mit ihm zu arbeiten, weil es gar nicht anders geht. Ich muss ja schauen, dass ich irgendwie ein Material kriege. Und die Schwierigkeit bei so einem Dreh ist, das ist, man könnte sagen, so pur dokumentarisch. Das heißt, ich weiß selbst gar nicht genau, was geschieht, außer wenn ich die nur deine mache, dann um Mitternacht in einem Hotelzimmer am Klo, weil dort der einzige ruhige Raum ist, oder einigermaßen ruhiger Raum, kann ich das überhaupt nicht kontrollieren. Ja? Ich weiß aber aufgrund meiner Erfahrung, wenn ich lang genug dran bin an der Person, dass ich die Person nicht verstellen kann. Das gelingt nicht. Das gelingt auch mir nicht. Niemand gelingt das. Ja? Das ist dann das Interessante an diesen Produktions, wie sagt man denn, Umständen, würde ich sagen. Im Unterschied zu anderen, wo ich die Dinge sehr gut kontrollieren kann und anders vorbesprechen kann und so weiter. Und so.
Gibt es denn Spuren, die du verfolgt hast oder Wege, die du geplant hast, die ins Nichts führten, weil das Material nicht brauchbar war oder weil man sich verweigert hatte? Wie muss ich das vorstellen? Also neben so einem Drehverhältnis auch ein Verhältnis von Probieren und Gelingen.
Naja, probieren tue ich eigentlich nicht so gerne.
Auch was das ist teuer.
Aber teuer ist es auch letztlich, aber Dokumentarfilm ist es teuer, immer die eigene Energie, die man reinsteckt. Also das kostet ja irrsinnig viel Kraft und jeder Holzweg, den man geht, wer schon ein bisschen länger auf der Welt ist, weiß, man muss ihn wieder zurückgehen. Und dem Grund gehe ich die Fehlwege nicht so gerne, weil ich weiß, ich muss wieder zurück. Ja. Das hat die Gesellschaft noch nicht verstanden, zum Beispiel. Ja, ja. Das ist so ein Problem. Wie dem auch sei, aber natürlich gibt es Dinge, die, ich sage immer, die schwierigsten Drehs sind die mit den Leuten, die für den Film sind. Also die, wo es lang abgesprochen ist, ja, und die will, und das ist ein super Thema, das machen wir unbedingt. Das, und das ist dann ein Hirnforscher, der kommt im nächsten Ausschnitt zum Beispiel, und der ist voll hinter dem Film, und der würde auch alles geben, und ich habe mit dem 6 Drehtage, und es ist ganz wenig brauchbar, weil er sich dann so verkrampft, ja, weil er nur, könnten wir direkt zum nächsten Einstieg gehen, weil, und den muss er dann überlisten, wie wird man der Mann locker? Zum Beispiel.
Ja. Also immer gleich wieder locker geballt wird. Aber nochmal 2 Sachen zu der Szene. Dieser Kollege, der sozusagen die erste Ideologie der Chinesen runterbricht und sagt, ach Mensch, ist halt furchtbar, im Kindergarten schon Schularbeiten. Mhm. Und der ist ein Offizieller, wie wir hinterher erfahren. Wie, hast du den da rein montiert oder war der an diesem Ort? Oder war das eine naheliegende Idee dramaturgisch, das Offizielle zu zeigen und dann jemand, der also in den Institutionen einfach sagt, dieser Weg ist ein Irrweg?
Okay. Das ist eine gute Frage.
Danke.
Das ist sehr gut. Weil, also ich würde nie hergehen von außen, wo ich mich gar nicht auskenne im chinesischen System. Ja, ich habe natürlich auch was recherchiert, ich kann relativ mehr wissen wie allein meinetwegen, aber ich bin kein Chinese, ich lebe dort nicht, ich kenne die Kultur nicht. Ich würde nie hergehen und sagen, die Chinesen sind am Holzweg. Interessant ist, was die Chinesen selbst sagen. Und interessant ist, dass es nicht irgendwer sagt, sondern der Herr Yang sagt, Mr. Yang. Und der Mr. Yang ist auch nicht irgendwer, sondern Regierungsberater. Für Bildung zuständig, wie beim letzten Ausschnitt stellt er sich dann vor. Der auch, man spürt ja, das ist das Schöne, man spürt, dass er ein ganz anderer Mensch ist, was der für Ausstrahlung hat. Der Mr. Yang ist einer zum Beispiel in dem Film, da bin ich ganz spät jetzt drauf gekommen, nachdem ich lang am Schneidetisch sitze. viele, viele Stunden, die meisten davon alleine, der liebt die Kinder. Das ist jemand, der die Kinder liebt. Das wird man dann am Schluss sehen. Und das finde ich schön, dass ich würde nie, oder zumindest versuche ich es nicht, es wird nicht gelingen, ein Urteil abzugeben und sagen, da schaut es, die machen es falsch und die machen es richtig, ich weiß es ja selbst nicht. Ja. Ich glaube schon zu wissen, was ungefähr falsch läuft, aber das sollte ja aus dem Film heraus ersichtlich werden und nicht, weiß ich nicht, durch den Insert oder keine Ahnung, durch die Haltung des Filmmachers.
Noch eine Kleinigkeit, bevor ich nochmal den Matthias bitte noch zu ergänzen, dann Sie bitte Fragen oder Anmerkungen zu geben. Das ist der relativ lange Teil, den ich sehr mochte, die Beobachtung der Kinder bei der Prüfung. Der Raum wird aufgemacht, man sieht ihn, Marathon, eine Olympiade oder so. Und man sieht, auf dem Podium vorne haben die Kollegen Aufpasser so eine Art Megafon, ne? Dass sie brüllen, nicht pushen 3-7 oder so. Also ich finde schon toll, dass man die mit dem Megafon beschallt. Ne? Man sieht dann ein Mädchen, das relativ lange auch angeschaut wird. Das war für mich eine notwendige Insel, wenn man so will, der Kontemplation, also zu gucken, für was macht man das eigentlich? Oder in was hinein tut man das Wissen? Oder was meint der Film als Subjekte von dem, was er tut? Ist es für dich ein Prinzip, das auch später im Film auftreten wird? Also was macht Lernen mit Gesichtern von Kindern? Also es macht, glaube ich, jedem Spaß, ein Kind zu sehen, das lernt oder spiegelt oder liest oder so. Ne? Das war relativ knapp. Ist das in weiteren Filmen, kommen die Kinder vor, kommen sie ins Zentrum, sieht man sie, kann man sie anschauen, über sie nachdenken, für sie nachdenken?
Also die Frage lautet jetzt, ob es solche Sequenzen gibt, die nur aus Beobachtung bestehen.
So, kann man
das sagen? Logisch. Das ist ja, wir wollten ja ein bisschen über Form und Inhalt reden. Das ist der Hund bei solchen Dingen, bei, wie ich es nenne, Themenfilmen, dass man immer wieder Infos geben muss, man muss eigentlich nicht, aber ich will sie geben. Ich will, dass die Menschen, ich bin ja kein Vortragender, wenn ich da jetzt sitze, sondern bin eher Beitragender. Also ich will einen Beitrag liefern und will, dass gewisses Menschen, Wissen zu den Menschen kommt. Ja? Also sonst funktioniert das Ding meiner Meinung nach nicht. Ja? Und diese Balance zu halten zwischen Hard Facts, also ich habe noch keine andere Lösung gefunden, als über das Wort. Entweder spricht wer, oder man schaltet ein Insert, oder man liest es so zufällig dort, oder so. Diese Info, oder man kann da Statistik machen, das sind ja alles Krücken, ja, wo ja ganz große Godard-Arbeit mit, ich weiß nicht wie viele Ebenen, mit Inserts und Wort und noch eine dritte Sprache drüber und so weiter und so fort. Also das ist für mich die größte Herausforderung. Und dazwischen braucht man natürlich dieses filmische Element, wo man, weil der Film funktioniert natürlich letztlich immer nur emotional. Immer. Wenn er funktioniert, nur emotional. Und diese Balance zu finden, das ist für mich die große Herausforderung bei einem Thema und, wie gesagt, davor nicht belehrend zu sein und so weiter. Und so
fort. Ganz kurz noch, die Kinder, wie sie sich konzentrieren und dann rummümmeln und irgendwas in den Mund nehmen oder so, das ist ja universal, wenn man so will. Oder wenn du eben sagtest, ich nenne den Kollegen Schleichhelden, Teilsoldaten, sagst du, ne? Es gibt eine Geste, wo er aufsteht, vorgestellt wird und dann völlig verklemmt seine Hände hinten hinterm Gesäß verschränken will und dann das wieder auseinander nimmt. Ne? Da merkt man schon, dass der Typ in seiner Körperlichkeit irgendwie... Ne? Und sind auch so Sachen zum Beispiel, wo man mehr als nur das Gesprächsweise informiert sein bekommt, wo er neben diesem kleinen Darm so läuft und dann so eine bestimmte Art von Chef macht.
Da gibt es ja die nächste Info, die haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ja? Er geht natürlich an eine totale Elite-Schule. Das kommt über das Gespräch, die Kinder waren in Harvard, in New York, ich weiß nicht wo, haben das volle Programm, müssen es schneller machen, werden 10 Jahre älter. Und die haben dann die tollen PISA-Werte, die dann verglichen werden mit, ich sage jetzt irgendwas, mit irgendeiner Schule in Bayern. Weil was ich bei PISA nie verstanden habe, wenn die Kinder zum Beispiel schlecht sind im Lesen, erstens einmal, wer sagt das, ob sie früher besser war, das weiß ja gar niemand. Warum kein Mensch fragt, vielleicht wollen sie nicht lesen. Vielleicht wollen sie diesen Schrott nicht lesen, vielleicht haben sie völlig recht. Ich bin nämlich auf der Seite der Kinder.
Ich fand diesen Hinweis noch wahnsinniger, dass eine Reihe von Firmen an der US-Börse notiert sind und viel Geld verdienen wird. Also das ist ein Prinzip von Globalisierung, das unglaublich ist. Globalisierung, nochmal Matthias, so ein Ding wird ja auch kalkuliert. Du hast zwar gesagt, dass du mit diesem Thema eine Reihe von Türen schon halb geöffnet bekommen hast, aufgrund der Reputation von Wagenhofer. Gleichwohl, dieses Weltumspannende muss sich ja auch in Zahlen umschlagen. Musstest du limitieren und sagen, bleib mal hier und schneid über mal, was du hast und...
Nein,
ja,
musste ich nicht. Ich glaube, die Herausforderung war eine ganz andere. Also der Erwin hat sehr klare Vorstellungen davon gehabt, was er drehen will und wie er diesen Film gestalten will. Die Schwierigkeit für einen Produzenten ist dann vielleicht eher, dass ich ja nicht in Erwins Kopf hineinschauen kann. Also ich kann zwar lesen, was er schreibt und wie sein Konzept aussieht und das wird dann kalkuliert und so weiter, aber das wirkliche Gefühl, was er mit diesem Film machen will, kenne ich ja nicht. Die Herausforderung war viel mehr Flexibilität zu zeigen, weil es war ja nicht ein Film, wo man irgendwie ganz genau wusste, ich will das und das und das mit diesen und diesen Personen drehen und die sind auch da und ob ich das jetzt irgendwie im Mai oder im Juni mache, das ist dann nur eine Frage irgendwie, wie man Termine irgendwie abspricht miteinander, sondern wie es der Erwin noch vorher erzählt hat, irgendwie plötzlich ist der Schleicher da und plötzlich fährt der nach China und man muss dann unheimlich flexibel sein und kurzfristig auch Dinge möglich machen können, innerhalb dieses Rahmens, wo ich nie Zweifel dran hatte, dass der Erwin diesen Rahmen auch für sich selbst irgendwie verinnerlicht hat und wusste, was geht und was nicht geht, aber dann eben schnell reagieren zu können und zu sagen, okay, da ist jetzt eine Möglichkeit, eine Chance, mit jemandem zu arbeiten und das muss eigentlich übermorgen passieren und das müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass das alles möglich wird. Also es geht da weniger darum, dass ich als Produzent irgendwie den Regisseur einschränken muss und sagen muss, na, das geht jetzt aber nicht, das wird zu teuer irgendwie, also mal gucken, vielleicht am Schluss noch als kleines Zückerchen obendrauf oder so, sondern eher das Ermöglichen, dass die Rahmenbedingungen schaffen, dass man auch schnell reagieren kann und schnell auf Leute zugehen kann, wo sich eine Gelegenheit ergibt, die eben nur heute oder morgen ist und nicht mehr in einem Monat.
Danke, bevor wir jetzt zu den eben schon erwähnten nächsten Protagonisten kommen. Die herzliche Einladung an Sie, sich zu äußern, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu geben, denn dieses Feedback sozusagen.
Ja, ich finde es sehr, sehr schön, die Zugangsweise zu den Filmen und vor allem, dass man da spürt, dass da sehr viel persönliches Engagement und Emotionalität drinnen ist, weil das ja im österreichischen Dokumentarfilm oft auch gerne in die Richtung resignativer zur Schaustellung geht und mir das schon langsam irgendwie zu viel mittlerweile nicht mehr so interessiert und sowas. Da würde ich mir sogar wünschen, irgendwie noch mehr in die Emotionalität zu gehen, weil erst dann, glaube ich, kann man wirklich einmal, kann dieser Funken überspringen und es geht nicht darum, wie Sie schon gesagt haben, Lösungen anzubieten, sondern dass der eigene inspiriert wird, einmal über das überhaupt nachzudenken und der Respekt diesem System gegenüber, den kann man, glaube ich, sehr wohl einmal hinterfragen. Ja, aber warum ist eigentlich diese Seite? Das darfst du nicht, man darf dann nur so vorsichtig hinschauen. Und das eigene Empfinden muss immer im Hintergrund sein. Und deswegen finde ich das schön, dass man da so reingeht und mit der Emotionalität und würde mir eben wünschen, sogar vielleicht noch eine Spur mutiger dort zu sein und die eigene
Kommt
Sichtweise.
Ja, also. Ja, danke. Danke für den Beitrag.
Ich bin also Lehrerin, die 35 Jahre unterrichtet hat und jetzt noch in der Lehrerinnenfortbildung ist und finde es ganz toll, dass dieses Thema, das sonst nur über sogenannte Experten oder Insider, die eh keine sind, geredet wird, jetzt in die Öffentlichkeit kommt. Also mal danke im Vorhinaus. Schon die erste Szene finde ich toll. Aber ich finde, dass in der ersten Szene eigentlich schon das drinnen ist, was das Allerwichtigste ist, wenn man Kinder mag und diesen Umbau einer Schule, die ja nie endgültig sein kann, das muss ja immer ein Prozess sein, wenn man das will. Nämlich diese Erkenntnis, dass mit dem schnellen Starten man die Chance vergibt, dass sich jemand entwickeln kann, eine Persönlichkeit individuell sich entwickeln kann und dass man das dann am Schluss zurückzahlt beim Verlieren im Ziel. Und da kann ich eigene Erfahrungen sagen, weil wir in Graz eine Schule gegründet hätten und nicht, weil wir Privatschulen leben, sondern weil wir zeigen wollten, wenn wir es probieren, können wir irgendwie Argumente haben zu sagen, es gibt Schritte in eine andere Richtung. Und diese Schule gibt es also 15 Jahre in Graz, auf reformpädagogischer Basis ist das. Und da war meine Erkenntnis als Mutter, die selber Lehrerin ist, nach 2 Jahren, das ist ein ganz schwieriger Weg, weil der Sohn von mir konnte mit 8 Jahren erst lesen, weil die warten, bis er so weit ist, dass er es selber will. Und das waren für mich Schmerzen, weil ich habe angefangen und habe zuerst gedacht, da geht alles schneller. Rückblickend, der Sohn ist jetzt mit 24 Jahren fertig als Politikwissenschaftler, hat alles schneller gelernt, weil man ihm die Zeit gegeben hat. Also dass ich habe sozusagen ein Kind, das das bestätigt, was sie schon in der ersten Szene sagt. Danke dafür.
Ja, und dann auch dieser Hinweis von dem einen Chinesen im Auto, ne? Am Anfang schnell sein, am Ende verlieren. Das ist so ein kluger Satz, der so daherkommt und dennoch im weiteren Zusehen so Nachwirkung hat. Ne? Ah, also diese kleine Pointe. Dann weitere Wortmeldung, bitte.
Ja, ich würde gerne gleich anschließen an dieses am Start gewinnen, im Ziel verlieren. Das ist ja auch nicht verifizierbar. Also, ich meine, Sie haben jetzt ein Beispiel gebracht, aber also ich glaube halt, in diesem Thema steckt wahnsinnig viel Hypothese. Es werden Dinge behauptet, die angeblich besser für Gesellschaftssystem sind. Ich frage mich, ob dir auch mal in den Sinn gekommen ist, das vielleicht als Langzeitstudie anzulegen. Weil eigentlich müsste man ja die Kinder dann mal sehen im Ziel und sich fragen, sind die dorthin gekommen oder haben sie alle ihre Neurosen oder sonst irgendwie durch diesen Überdruck als Kind und das Leben, das sie vielleicht nicht gehabt haben, obwohl es behauptet wird in der Kindheit. Also nur so als Hintergedanke.
Also das mit der Langzeitstudie finde ich eine super Idee. Hätte ich allerdings früher beginnen müssen.
Wir sind auch jung.
Danke. Habe ich darüber nachgedacht. Das ist eine super Idee, aber geht sich ja nicht aus. Aber die Neurotiker kommen jetzt im Nächsten. Was aus denen wird. Und wir haben das, haben wir aber nicht mit. Wir beziehen uns dann auf eine Langzeitstudie im Film. Das ist überhaupt das stärkste Argument, was wir haben. Weil ja eine Richtung oder die Hauptrichtung ist, dass wir, so wie wir Kinder erziehen, so ruinieren wir sie mit dieser Methode. Das ist ja praktisch, das kommt dann eher. Aber die Neurotiker kämen jetzt als Nächstes.
Ah ja, das ist gut, gute Ansage. Wir hatten keine Worte mehr übersehen. Ne? Und wenn das geschehen ist, dann am nächsten Mal doppellange reden. Okay, auch schon zwei. Der Stadtneurotiker.
Ganz kurz, weil keine Inserts sind, der erste Herr, der kommt, ist nicht ein Neurotiker. Das ist ein Hirnforscher, ein sehr renommierter Hirnforscher.
Da weiß man nie, was.
Okay. Gerald Hütter. Und ja. Dann erklärt er sich von selbst, weil kein Insert ist. Sonst stellen sie die okay. Menschen meist selbst.
Mit den Orten und den Personen, die wir da kennenlernen, werden eine Reihe von neuen Feldern aufgemacht. Ich denke, wir sollten die Person per Ort durchgehen. Also Hüter. Hüter ist derjenige von der Hirnforscher, ein sehr bekannter Mann, der auch 3 von Büchern geschrieben hat und der auch immer gerne in guten Zeitungen, Süddeutsche gibt ja Interviews zu solchen Fragen und ist auch, was wir später noch sehen werden, ein sehr emphatischer Redner. Und Hüter wird nun, wenn man so will und du erlaubst, etwas symbolisiert eingeführt, ne? mit Glockengeläut und Kirche. Wir erfahren, warum das so ist, aber darf man vermuten, dass dir aufgrund der milden Inszenierung mit diesem Ort, dir Hüter, sehr wichtig ist, dass jemand, der eine Generallinie in diesem Film auch für dich zieht?
War so gedacht. Aber das ist das Schöne eben am Zufall, nicht? Der Zufall, den es ja nicht gibt, sondern der meiner Meinung nach so funktioniert, dass einem etwas zufällt. Also ich komme zu den Hütter hin und wir fahren an dieser Kirche vorbei. Ich habe keine Ahnung, was mit der Kirche es für eine Bewandtnis hat, da ich ja dort nicht lebe. Und er erzählt im Vorbeifahren das. Und ich sage, stopp. Zurück. Kamera auspacken und wir drehen das. Und so ist das entstanden. Und es geht noch weiter. Dort genau, wo er wohnt, 10 Meter oder 100 Meter von seinem Haus entfernt, ist die innerdeutsche Grenze gewesen. Der Todeszaun. Also das hat er alles. Und dann ist er ein Mann, der sein erstes Buch heißt Biologie der Angst. Und die Angst war mir ein zentrales Ding in dem ganzen Film, schon von Anfang an. Der Untertitel war immer Angst oder Liebe. Ist es jetzt noch. Wenn wir mutig sind, schreiben wir es auch hin. Das ist mir als Filmmacher sozusagen zugefallen. Und wenn ich damit nicht arbeite, dann bin ich selber schuld.
Ich würde gerne nach dem Begriff der Angst fragen, jetzt, den er anführt. Wir hatten ja in der ersten Sequenz vor allem darüber gesprochen, dass Bildung ein Faktor von Ökonomie ist, auch von Geldverdienen, von Markt, von Anpassung und so weiter, von Konkurrenz zwischen Personen und zwischen Ländern. Aber mit dem Begriff der Angst entwickelt, glaube ich, Hüter-Argumentation, die über Psychologie und Biologie hinausgeht und eher so eine anthropologische, würde ich mal sagen, genannt werden kann. Meine Frage ist, ich bin ein bisschen unsicher, auch beim zweiten oder dritten Sehen geworden, er begründet ja die Angst mit diesem transgenerationellen Propagationsweitergabe oder so, also sozusagen, dass man von den Vorvätern und Großvätern Kriegserfahrungen, Leid und so weiter weitergegeben bekommt, dann das Kind implantiert wird. Man könnte aber auch jenseits von Kriegserfahrungen und solchen Zerstörung, Wiederaufbau, Mechanismen, so eine philosophische Kategorie der Angst benennen, die meinetwegen so Leute wie Heidegger oder Sartre oder andere oder auch Camus als Grundkategorie vom Menschsein nehmen. Ich frage es deswegen auch nicht, weil ich irgendwie euch da auf Nebenwege führen möchte, sondern weil Bindung von, das sind Leute, die werden in Schule ausgerichtet, die müssen irgendwie soldatisch erzogen werden und dann passiert Auschwitz. Das ist ziemlich heavy. Und ich wollte fragen, ob diese Verbindung von einem heuristischen Begriff, lassen wir mal über die Angst reden, und diese Auschwitz-Schande oder ja, ob das für dich ein Problem war oder ist, das so in der Linie historisch auf dieses Fanal hin auszurichten.
Wüsste ich nicht, warum es ein Problem sein soll. Also, er erklärt es ja sehr stringent und der Witz ist, dass er dann, wenn wir schon von Schriftstellern reden, gibt es ja auch viele. G.W. Sewald zum Beispiel, der sagt, die ganze Energie, die in die Kriege geflossen ist, fließt jetzt in die Wirtschaft. Also wir haben jetzt ja diese sehr hinterfotzigen Wirtschaftskriege. Und das ist der Bogen, der mich interessiert. Darum gehen wir zu einem Personalchef. Warum gehen wir zu einem Personalchef? Weil ja der Sinn dieser ganzen Bildung, Ausbildung ist, man sagt ja darum, haben ja die Eltern Angst, dass aus den Kindern nichts wird, ja? Weil sie dann nicht selbstständig leben können. Wir haben jetzt 50% Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Sind das alles Idioten? Sind die alle arbeitsscheu? Na sicher nicht. Sondern die sind gebildet worden, dass sie jetzt gar nicht in der Lage sind, auf diese Situation, die sie antreffen, zu reagieren. Weil das wäre der Sinn, dass man dann sagt, okay, na gut, diese Wirtschaft wollen wir eh nicht mehr, diese Bauten, ich habe sie abgefilmt, sind eher Dreck, also machen wir was Neues. Also dazu sind sie gar nicht in der Lage. Und diese Angst ist ja in dem Ganzen integriert. Das heißt, man macht Angst, du musst das und das lernen, wenn du das und das nicht lernst, dann wird ein Problem sein. Dann wirst du keinen Bau kriegen, dann wirst du keine Arbeit kriegen und so weiter und so fort. Also so sind ja wir alle sozialisiert worden. Ja? Und wenn du das, und jetzt kommen wir zu Auschwitz, wenn du dort den Befehl nicht ausführst, hast du das Problem. Ja? Also für mich war die Angst ein zentraler Begriff bei diesem Film von Anfang an. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt ganz kurz zurück zu dem, was wir am Anfang vergessen haben, wo bei mir der Funke gefallen ist, diesen Film zu machen. Das war im Jahr 2008, vor dieser Krise. Ich habe ja damals einen Film über Geld gemacht und wir sind da in City of London gesessen, um da mit diesen Bankern zu filmen. Im Sommer war es, bevor im Herbst dann die... Der 15. September 2008, der wird in die Geschichtsbücher eingehen, also bevor das war. Und ich denke mal, da gehen nur Menschen, Männer und Frauen auf und ab in schwarzen Anzügen und wunderbaren Kostümen und alle sind gestylt und alle kommen aus den besten Hochschulen der Welt, aus Harvard und ich weiß nicht wo, aus Wien und sind Minimum, schieben sie einen Doktortitel vor sich her und was machen sie den ganzen Tag? Sie führen die Welt an den Rand des Abgrunds. Also irgendwas kann mit diesem Bildungssystem nicht stimmen. Das war so die Idee.
Ja? Es gibt danach noch, bei McKinsey können wir noch auf die Sachen eingehen, weil die ähnlich angezogen sind und bei denen ist ja auch der Grundton der Angst, der Versagensangst zu spüren, handgreiflich. Ne?
Mit 40 kein CEO.
Ja, genau. Und als am Ende der Szene die eine, ist sie Österreicherin oder Bayern, sagte...
Burgenländerin, aus dem Burgenland, ich weiß es.
Österreich, ich weiß. Ja, okay. Das weiß ich wieder, Burgenland ist Österreich, ne? Genau. Willi sagt, um dann 40 und so, dann ist es irgendwie vorbei. Und die erwarten Reaktion von ihren Leuten. Und die andere Reaktion ist am Ende, hoffentlich bei der dritten endgültigen Fassung, wenn eine Kollegin auf die Uhr guckt und so, oh Mensch, die schon wieder mit ihrem Kinderwunsch oder so. Das sind so Gesten, die man sich ganz gut merkt. Ich wollte es nochmal, es war nicht die Kritik, sondern ein Bedürfnis, das nochmal für uns zu eröffnen, warum mit diesen sehr starken monokausalen Thesen man oft auch in so starke Analogien kommt. Mhm. Das wollte ich nur mal kurz für mich auch als Frage. Schallenberger, Sattelberger. Mhm. Der längst Dienendste, also er hat sich zwei Superlative gegönnt. Das ist auch ein interessanter Typ, der nun für eine andere Bildung plädiert. Das beschreibt er auch sehr schön, nicht Ausrichtung und so. Aber recht eigentlich ist er einer, der mit seiner Vita- und Karrierebiografie sozusagen in die nächste Szene eintreten könnte und bei McKinsey den Leuten sagte mal, ihr müsst Jobhoppen machen, ihr müsst weg, ihr könnt nicht immer bei einer Firma bleiben. Er ist jemand, der da sitzt und und gleichwohl sagt, wenn ich ehrlich bin, ist all das, worauf sich meine Personalpolitik gründet, an der Basis Morsch. Also wie findet man so einen und wie ist er bereit zu machen, dass er sozusagen gegen seine eigene Profession und seine eigene Ideologie sozusagen anargumentiert vor der Kamera?
Ja, das sind, wie gesagt, meine Kronzeugen oder die Kronzeugen, wenn einmal dort in der Wirtschaft in den Top-Positionen darüber nachgedacht wird, dass das hier überhaupt nicht mehr funktioniert, dann werden sie vielleicht Leute unten auch, die viel angstbesessener sind, auch darüber nachdenken. Also das ist die, war immer bei meinen Filmen die Idee, dass die Systemkritik aus dem System heraus zu machen und nicht so wie es der Michael Moore macht, er macht da, also nicht, dass ich da jetzt irgendwie was gegen habe, aber er ist weit weg, da kann man über ihn reden. Dass er den Aktionismus macht und ein Megafon irgendwie in Washington auftritt und sagt, hier ist praktisch, hier bin ich mit, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, das unterstelle ich ihm, mit der Wahrheit und dort ist der böse Bush und so, so einfach funktioniert für mich das Leben nicht. Sondern mich interessiert, wenn die Leute das sagen, dann hat das auch viel mehr Wucht und viel mehr Kraft. Mhm. Das ist die Idee. Und wie findet man Sadelberger? Auch wieder durch Zufall natürlich, indem man die Recherche ist und man arbeitet sehr viel, wie der Valentin gesagt hat, Kunst ist vor allem viel Arbeit. Man arbeitet sehr viel und dann, wenn man ein gewisses Plateau, Arbeitsplateau meine ich jetzt, nicht Niveau, erreicht hat, dann hat man auch das Glück, dass einem zufällt. Und Sadelberg ist mir auch so zugefallen über eine ganz andere Schiene, aber so, man macht dann eben eine Tür auf und dann geht die nächste auf. Sadelberger ist, das war ähnlich wie damals bei Wifid mit Ottrock, knapp, der ist jetzt in Rente, obwohl er noch gar nicht so alt ist, erst 60 oder knapp über 60, bald jetzt in Deutschland den Bildungsminister an in ein Schattenkabinett, wird es wahrscheinlich nicht werden, aber trotzdem. Und dem ist das auch ein unfassbares Bedürfnis gewesen. Also da haben sie zwei getroffen. Ja, und der ist praktisch vom Paulus zum Saulus geworden. Mhm. Das sagt er auch, also dann in anderen Ausschnitten, die wir nicht mithaben.
Mhm. Kann es denn auch sein, dass vielleicht diese Leute, die aufgrund ihrer Praxis diese Kritik fundamental anmelden, das Gespür haben, dass sie damit auf der neuen und sicheren und der Avantgarde-Seite sind von Personalpolitik und von dem, was man in der Bildung machen muss. Also Hüter zum Beispiel macht ja auch Vorträge in Unternehmen und macht Schulungen. Die Manager werden heute, wenn auch irgendwie, was weiß ich, ins Freie getrieben, müssen dann Würmer essen, damit sie irgendwie...
Ne? Anderer Film.
Okay. Anderer Film, da warten wir drauf.
Ja, den kenne ich schon, den gibt es schon.
Ja, genau. Es gibt Work Hard, zu viel, Hard, glaube ich, das, ne? Gibt zu viele Dokumentarfilme. Es gab hier mal vor einiger Zeit von Luhmann Show Dirk Becker ein Buch vor 15 Jahren, Posthierarchisches Management, dass er unglaublich als Provokation, die Menschen sind veraltet, die müssen irgendwie an sich verhalten. Und Leute, ist so eine Art von Mainstream geworden, was man tun soll. Also, gibt es doch eine Bewegung, dass du sagen könntest, es gibt also eine Art Läuterung, eine Art von Aufklärung in diesen Kreisen, die sagen, es geht wirklich nicht so weiter. Wir müssen die Ressourcen nicht nur allein in irgendwelchen schablonisierten Bildungsgängen suchen, sondern wir brauchen die Leute als Ressource allseitig. Ist ein bisschen auch schon Mainstream geworden in der modernen Personal- und Bildungspolitik.
Ich glaube ja, wir haben ja mal eine Fassung gehabt, wo wir es auch hingeschrieben haben, tun wir wieder weg, man darf es nicht hinschreiben. Dieser Film entsteht in einer Zwischenzeit, wo das Alte noch nicht weg ist und das Neue noch nicht da. Und das ist die unangenehme Zeit, aber auch sehr Sattelzeit.
Sattelzeit, wo die Geschichte sozusagen
nicht neu aussieht. Sattelberger, Sattelzeit. also in der Sattelzeit, wir sind in der Sattelzeit und wir haben diese Krisen unter Sattelberger. In der Sattelzeit, ist natürlich noch ein Vertreter des alten Systems. Ganz klar. Das ist ganz klar. Wir haben andere Leute, die, wo wir jetzt gar keinen Ausschnitt vorbereitet haben, aber einen 40-jährigen Mann, der nicht in der Schule war, der vertritt die neue Zeit. Ja, der vertritt das, was kommt, wir wissen es ja noch nicht. Und ist ja so schwer vorauszusagen, die Zukunft.
Bush ist eine Sache. McKinsey, das ist ja irgendwie, als ob das... geschrieben worden wäre, ob das inszeniert worden wäre, weil die genauso angezogen sind, genauso opportun daherkommen, genauso Gesten machen, ihre Fäustchen, wir müssen. Mhm. Es fängt ja klassisch an, indem man, analog würde ich sagen, zu der Mathematik-Olympiade auch diesen Raum sieht, diesen Halbkreis und alles schön mit Kugelschreibern und so, da werden dann irgendwie in Zuweise angefügt. Gleichwohl ist mein Eindruck, dass du da im Detail ganz viel Hass arbeiten müssen, indem man bestimmte Begriffe und Reaktionen dann doch ein bisschen elegant zusammenmontiert hat. Also es war schon so, dass du aus vielem Anschauen und Zuhören dann diese prägnante kurze Form gefunden hast.
McKinsey ist ein unangenehmer Dreh. Das ist eigentlich was, was ich überhaupt gar nicht gern mag, und zwar aus dem Grund schon nicht, weil ich schon mit meinem Namen nicht auftreten darf. Ich muss schon jemanden vorschieben und ich bin nur der Kameramann dort. Und sonst komme ich da gar nicht rein. Ja, die McKinsey haben ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Buch, das heißt Gestatten Elite, wo sich jemand eingeschlichen hat, in diesen CEO-Wettbewerb dann genommen wurde und dann berichtet hat und darüber ein Buch geschrieben hat, eine Frau. Das heißt Gestatten Elite. Und aus dem Grund war es extrem schwer, da reinzukommen. Ganz, ganz schwer. Und die Türen waren verschlossen und wir durften auch nur bei gewissen Situationen mitdrehen und so weiter und so fort. Das ist was, was ich eigentlich gar nicht mag. Aber wir haben das eben gebraucht. Es gibt dann eine Steigerung noch, haben wir nicht mit davon, wo dieser Wettbewerb dann wirklich zu Ende geht und dann die Besten der Besten auftreten. Das sind die, die dann diese Ende der Langzeitstudie mit 25. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist mir nicht sehr angenehm, aber ich brauche das Material, damit es eben das verdeutlicht, wo das hingeht. Also wir haben in China dann auch so einen Buben gefilmt, den Mathematik-Olympiasieger. Und der schaut genauso aus, als wäre er schon von McKinsey.
Da haben wir die erste Wortmeldung, bitte. Ganz hinten das Mikrofon, dann hier.
Wie ist es denn rechtlich, wenn ihr etwas filmt unter falschen Voraussetzungen? Dürft ihr so ein Material einfach verwenden oder könnt ihr da auch mit einer Klage rechnen? Was sind da die Schwierigkeiten, die Konsequenzen?
Das ist zwar deine Frage, aber ganz kurz zu antworten. Wir haben das natürlich alles mit Anwälten davor im Vorfeld geklärt, wie das geht.
Es ist ja auch nicht so, dass man sich unter einem falschen Vorwand dort eingeschlichen hat. Es ging tatsächlich nur darum, dass der Name Erwin Wagenhofer, also wenn McKinsey, die Presseabteilung, eine Anfrage bekommt, dass da ein Dokumentarfilmer oder ein Team irgendwie drehen möchte, dann nachher fangen die an und gucken, wer ist das? Und dann sehen die natürlich, das ist der Wagenhofer, der mit We Feed the World und Let's Make Money schon ganz ordentlich auf den Putz gehauen hat und so weiter. Und wenn der bei uns dreht, dann werden wir vermutlich dort nicht irgendwie als das ideale Modell für die Zukunft irgendwie hingestellt werden, sondern vermutlich wird es eher anders laufen. Ja. Und deswegen haben wir dann den Kameramann Erwin Wagenhofer und eine Produktionsleiterin, die einen Dokumentarfilm mit einem anderen Titel macht. Aber es war völlig klar, wir wollen hier filmen, was ihr macht. Also so gesehen ist das jetzt nicht irgendwie ein fragwürdiger Vorgang gewesen, sondern man hat nur einfach ein bisschen bei der Recherche von McKinsey dafür sorgen müssen, dass die nicht von vornherein sagen, ihr habt ja einen Vogel irgendwie bei uns drehen zu wollen. Ja.
So kurz geht das, die gleiche Frage, aber ich möchte ich noch präziser stellen. Erstens, wie hat der Titel dieses fiktiven Dokumentarfilms gelautet?
Der lautete ABC der Zukunft.
Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und angibt, er möchte ein Thema meiner Arbeit reden, und dann kommt aber raus im fertigen Film, dass der Privatwohnung und private Seiten von mir zeigt, um die es gar nicht scheinbar gegangen ist, da würde ich mich schon beschweren. Oder das ist, glaube ich, rechtlich nicht so leicht, das abzugrenzen.
Wie gesagt, es war die Anfrage, einen Dokumentarfilm zu drehen über Bildungsfragen auch in der Zukunft. Also es ist, wir haben nicht gelogen. Es hat niemand gelogen dort. Es ging tatsächlich nur darum, dass wir sozusagen verhindern wollten, dass durch die Reputation vom Erwin Wagenhofer dort irgendwie blockiert wird. Ein Unternehmen, ein großes Unternehmen wie McKinsey, wenn jemand kommt und die Frage stellt, irgendwie dürfen wir hier einen mitfilmen, wir wollen einen Film über Bildung und Bildungsformen und Bildung der Zukunft machen, dann müssen die in Gottes Namen damit rechnen, dass es auch eine kritische Auseinandersetzung wird. Also rechtlich ist es immer dann ein Problem, wenn du die Leute belügst. Aber hier ist niemand belogen worden.
Ich denke, es ist auch eine andere Frage, ob man in Privaträumen sowas macht oder ob man in so eine Institution reingeht.
Ich bin da natürlich auf eurer Seite, weil ich das unfassbar super finde, das Material und so wichtig und denke, wow, bitte, ist das, wie macht ihr das? Also so ist man, es ist auch sozusagen jetzt nochmal.
Da muss schon mal eins sagen bei dem Prozess, der kommen wird. Hier vorne noch eine Wortmeldung. Danke.
Ja, ich bin schon sehr neugierig auf den Film. Ich möchte etwas sagen, was mir da durch den Kopf gegangen ist bei diesen zwei Ausschnitten. Das eine ist, wie diese Geschichte mit den chinesischen Kindern uns gezeigt wurde. Inwieweit gehst du darauf ein, dass das ja eine Tradition ist, dass es ja ganz alte Wissenskulturen gibt, die mit ganz ähnlichen Methoden gearbeitet haben, nämlich mit einer sehr großen Anstrengung schon von früher Kindheit her, mit sehr viel Auswendiglernen, mit durchaus auch mit Competition, wenn das auch nicht so ist wie heute, nicht so wie heute, aber wenn wir die Chinesen haben, eine alte Wissenserwerbstradition. Mhm. Und das sind Dinge, die heute auch verloren gegangen sind, diese Techniken. Ähnlich ist es, ich weiß nicht, bei den Juden zum Beispiel, die auch eine, wo auch sehr früh begonnen wird, mit den Kindern sehr anfordernd, aber nicht so kompetitiv zu lernen, sondern miteinander in einem Diskurs. Oder auch die Schule des, die humanistische Schule des 18., 19. Jahrhunderts, das ist, oder diese Traditionen, die bis ins 20. hinaufgegangen sind, teilweise noch da sind, wo es auch eine Anforderung auch schon an sehr junge Kinder gibt und wo es auch so Begriffe gibt, über die du dich noch nicht geäußert hast, nämlich was ist hochbegabt, was ist begabt, was ist Elite, wo wollen wir eigentlich hin, wen wollen wir fördern, wie können wir fördern, was ist mit Ressource. Also das scheint mir noch ein bisschen offen zu sein, zumindest aus dem, was ich bis jetzt aber gesehen habe.
Du hast den Film nicht gesehen, ja, aber das führt direkt zum nächsten Ausschnitt, ja, wenn wir wollen.
Und das Zweite ist, ja, was ich schon anmerken möchte, also dieser Schluss, wenn jemand in einer Schule war, wo es streng hergegangen ist, weil das war ja der Hirnforscher, der das so angesprochen hat, führt das zu den Öfen von Auschwitz? Das scheint mir sehr kurz zu sein. Sehr kurzschlüssig. Von den 6 Millionen, ich sage es mal sehr polemisch, von den 6 Millionen, die da umgebracht worden sind, sind 2 Millionen in den Öfen gelandet, der Rest ist erschossen worden von Einsatztruppen, auch nicht nur deutschen, sondern ukrainischen, lettischen, estnischen, baltischen, was auch immer. Die sind praktisch überhaupt keine Schulbildung gegangen und haben furchtbare Dinge gemacht, ja, auf Befehl. Das scheint mir ein zu kurzer Schluss zu sein, warum Leute sich einspannen lassen, das ist eine lange Diskussion, wie eine Maschine funktionieren in grauenhaften Vernichtungsfeldzügen, da jetzt diesen Schluss herzustellen, wenn man durch eine preußische Schulbildung oder ein preußisches System gegangen ist, ist man eigentlich prädestiniert, in einem KZ zu funktionieren, wie die Leute eben funktioniert haben. Mir ist das zu kurz.
Ach nichts. Das hat man schon angemerkt und man könnte auch den Begriff der Maschine mit so einem Fragezeichen versehen. Aber das sind ja Anregungen, um die ihr auch gebeten hattet. Aber da waren noch 2 Wortmeldungen, die ich gerne nochmal aufrufen möchte. Waren 2 oder?
Ich finde es sehr faszinierend bei McKinsey, dass da einige Leute schon so zwinkern und so ein bisschen nervöse Zuckungen haben. Waren das jetzt mehrere oder sind die extrem speziell herausgefilmt worden? Und die zweite Frage im Anschluss daran, mussten diese Teilnehmer auch irgendwie sich einverstanden erklären, etwas unterschreiben, dass sie gefilmt werden, weil ich würde mich dann rauszensieren, wenn ich dieses Exempel abgebe für eine verpfuschte.
Sie müssen unterschreiben und sie werden davor aufgeklärt. Es wird ein Brief vorgelesen, das hat jemand von McKinsey selbst gemacht, mit der Presseabteilung sagt, hier wird gefilmt, wer nicht einverstanden ist, soll das zeigen, ja, also, und soll es auch sagen, und die Leute sind natürlich auch gar nicht gefilmt worden.
Und die anderen haben unterschrieben?
Und die anderen haben unterschrieben, logisch.
Und mit wie vielen Kameras waren Sie da drinnen?
Mit einer?
Ja. Danke.
Und wir sollten auch keinen Mythos aufsetzen, dass diese Leute in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit gegenüber distant wären. Sie möchten nur ganz gerne die Öffentlichkeit irgendwie auch im Griff behalten. Wenn man sich die Homepages anguckt von solchen Firmen und anderen, die sagen genau das, was sie wollen, die Elite und so weiter. Und die Bilder von diesen Mädels sind auch genauso, das mit dem Halsfüßlein so gucken. Also die versuchen doch in solchen Aufnahmen auch, wenn es irgend geht, diesem Bild zu entsprechen. Und wenn irgendwie andere Fernsehauftritte von denen sind, dann werden die wahrscheinlich diese Auftritte nehmen, um sich schulen zu lassen. Du hast das falsch gemacht und falsch gemacht. Und ich bin sicher, wenn die das im Kino sehen, gibt es erstmal ab sofort in den Konferenzraum, ne, Blödsinn, Scheiße, Fehler und so weiter mehr. Aber ich glaube, die haben schlechte Karten, weil du wirklich, wir haben eben kurz darüber gesprochen, das sehr dramaturgisch verdichtet hast und dass dann so manche Sachen wahrscheinlich im Film so auftreten, wie sie da im längeren Diskurs auch gewesen sind. Ich würde ganz gerne auf den nächsten Ausstieg gehen, du hast völlig recht. Und noch eine Frage stellen, die eben auch anklang. Ein Privileg, dass du mit der Kamera alleine bist, glaube ich, ne? Und kein großes Team hast und kannst dich da irgendwie auch ein bisschen hinter Kamera Verstecken. Genau. Genau. Frage. Ist es aber auch ein Nachteil, wenn man eine Frage, bin ich ganz neugierig als Mensch, der sowas auch immer sich anguckt, gibt es auch Nachteile, dass du nicht sozusagen mit dem Gegenüber durch Blickkontakt und so eine bestimmte Art von gestischer Emphase Kontakt halten kannst?
Jeder Vorteil im Leben hat auch einen Nachteil.
Das finde ich schön. Hätten Chinese sagen können.
Genau. Ja, aber, also dieses Verstecken ist natürlich, wie gesagt, ich bin nicht umsonst hinter der Kamera. Mhm. Ich fühle mich da jetzt in der Position, also nicht gerade unwohl, aber das ist nicht mein Setting, weil dann wäre ich Schauspieler geworden.
Eine Kamera einstellen.
Genau. Und das hat natürlich auch Nachteile. Mhm. Natürlich, weil ich kann dort eben nicht eingreifen oder kann nur das nehmen, was passiert. Mhm. Das ist ganz klar. Und diesen Augenkontakt nicht haben, das hat alles Vor- und Nachteile.
Du sagst immer, alles, was dir passiert, ist Zufall. Schopenhauer sagte, Zufall ist ein inhaltsleeres Wort, denn nichts ist ohne Ursache. Ich denke, die Arbeit, die du leistest, führt dazu, dass dir solche Dinge passieren.
Das habe ich gesagt, genau. Dann fallen sie mir dann zu.
Genau. Die Arbeit so lange ist mir zufällig. Aber jetzt, was mir ein bisschen noch fehlt, vielleicht kommt das auch noch nach, ist, ihre Wege aufzuzeigen, ist gut und schön. Nur irgendwo eine Art Lösung anzubieten oder einen Weg, wie ging es besser?
Nicht so ungeduldig sein. Das kommt noch.
Naja, ich denke, Sie haben schon gesagt, es geht nicht darum, einfache Lösungen anzubieten. Das wäre ja auch vermessen für jeden von uns. Wenn wir ein Problem, es wurde eben auch kurz umrissen, dass solange die Menschen sich nachdenken, ein Problem war, wie kann man Bildung weitergeben, was will unsere Gattung, was muss man lernen, weiterzukommen. Wenn man dafür nun in der Form eines dokumentarischen Projektes Lösungen anzubieten hätte. Wir merken ja auch schon in der Polyphonie derer, die eben gesprochen haben, dass da irre Widersprüche sind und was wir auch gelernt haben. Ich habe verstanden, wir machen jetzt mit 4 weiter oder springen wir zu 5?
Nee, 3 meine ich. Also, das kommt darauf an, wie die Leute... Es sind so viele Fragen und die Ausschnitte würden die Antwort geben. Ausschnitte. Natürlich sind alle haben irgendeinen Sinn. Der Dreier ist der stärkste zum Thema hochbegabt. 4 ist ganz was anderes, eine andere Möglichkeit. Und der letzte, was nicht 5 ist, sondern 6, der Vorführer weiß es, ist dann der Beginn. Das wäre eigentlich der Bonus fürs Publikum gedacht gewesen. Also wir können auch 2 Ausschnitte hintereinander machen und dann weiterreden. Also vielleicht machen wir den Ausschnitt 3 und 4 hintereinander.
Okay,
ohne dass wir das Licht anmachen.
Ja, wir lernen Pablo kennen, der zum Ende hin eine Reihe von allgemeinen Sätzen sagt, die uns alle auch erinnern an eigene Lehr- und Schulzeiten.
Er ist ja auch Pädagoge, ne?
Nicht wahr? Die Erinnerungen und wie all das müde macht. Und meine Frage wäre zu Anfang, er wird ja eingeführt, indem du ihn lange von hinten zeigst. Mhm. Also meine Frage ist, willst du damit, wenn man so will, vorbereiten, dass man ihn in dieser Vögelin wieder kranker später sieht? Oder was war der Sinn, die Dramaturgie, oder was einfach nur ein technischer ergeben hat?
Wird eingeführt halt jetzt im Moment so. Mhm. Es ist auch diskutiert worden, ob das nicht keine so gute Idee ist, ihn schlafend zu zeigen. Ursprünglich war es genau die Idee, mal mit einem gewissen Überraschungseffekt zu arbeiten. Mhm. Ja. Ich schätze, dass das auch so bleiben wird. Ich habe die anderen Argumente noch nicht wirklich abgewogen. Und das hängt auch dann davon ab, wie die Figuren ineinander verwoben werden. Mhm. Ja. Aber Pablo ist für mich eben die stärkste Figur vom ganzen Film. Ich sage immer, wenn er in Spanien Ministerpräsident wird, dann verändert sich was. Davor nicht, weil er eben durch diesen sogenannten Defekt, eben diese Trisomie 21, sind diese Menschen viel emotionaler, das sind ganz andere, also das alles, was wir verloren haben, haben die noch. Pablo, und da gibt es noch andere in dem Film, aber weil er jetzt da gezeigt wurde, ist für mich nicht, er kann von uns lernen, sondern nicht von ihm.
Danach die Sequenz mit dem unschummerkarten Herrn Hüter, könnte man wie eine Bestätigung, wie eine Art von Entwicklung sehen. Mein Gefühl war, so wie das jetzt zusammenkommt, nimmt der Hüter durch seine Erklärung, die sehr gut ist, Inklusion und man muss doch und so, nimmt für mich ein bisschen den Charme und die Besonderheiten, auch das Nachwirken. Er ist ja genau das, was er hinterher sagt, der Hüter. Er ist genau derjenige, den ein begabter Lehrer hätte fördern können und dann würden viel mehr von solchen Leuten unter uns auch hier sein. Wird das so bleiben, Schnitt?
Nein, das ist nur für hier so montiert, weil ich genau verstehe. Wollte, dass man jetzt, also darum gibt es ja da gewisse Dramaturgie, auch sieht, wie sich die Figuren weiterentwickeln. Mhm. Also das kommt ja der Sattelberg nur einmal, heute nicht mehr, aber dann und so weiter und so fort. Also nur als Prinzip, wie die, das habe ich ganz speziell nur, gerade diesen Pablo-Teil nur extra für euch. Genau. Das war kein großer Aufwand.
Dann kommen wir zu Arno Stern. Da muss ich sagen, gefällt mir die Einführung von ihm unglaublich gut. Das ist ein sehr schöner Griff, abgelauscht oder ein bisschen auch forciert, dass er seine eigene Biografie so ein bisschen liest, in der Bedächtigkeit und so etwas Bestimmtes und Distinktes. Und was ich auch sehr gerne mag, ist, dass seine Frau ist hier, wo neben sitzt und so einen kleinen Scherz macht.
Die kommt auch dann am Schluss des Films.
Einen kleinen Scherz macht und er sagt, das ist gar nicht witzig, das wirklich ist wahr oder so. Ne? Mhm. Und dann merkt man schon, der Kollege kann auch anders. Er ist nicht nur der versponnene Künstler oder so. Mir kam es so vor, dass er in so einem bestimmten Widerspruch auf der einen Seite wunderschöne Theorien entfaltet, dass Kinder sozusagen im Spiegel sie entfalten können, kein Konkurrent. Aber er bestimmt auch sehr genau. Ne? Das Mädchen soll, das ist genug jetzt mit dem Pinsel oder du nimmst einen Hocker oder ich mach mal das dahin und so. War das auch so ist er jemand, der mit einer bestimmten lehrerartigen, guten Autorität da rumvorwerkt mit seinen Mädels?
Er erklärt genau den Unterschied zwischen Disziplin und Kontrolle. Also Disziplin ist was ganz was Wichtiges, das kommt aus dem Bewusstsein. Und was nicht so gut ist, das kommt aus der Angst. Und das ist Angst oder Liebe. Das ist die Frage. Also nicht, das ist der Stern ist dann auch sein Sohn drinnen, der hat seine Kinder ja nicht in die Schule gegeben. Also das ist dann die Bestätigung, dass er das nur theoretisch mit fremden Kindern macht, sondern auch mit den eigenen. Und sie hat sich auch nicht unterrichtet. Und sie können trotzdem 6 Sprachen und haben 3 Berufe. Also.
Wir hatten ja schon zu Anfang gesprochen über diese kontemplativen Inseln, die Beobachtungsstrecken, in denen man nur mal in Ruhe hingucken kann, sich Gedanken machen kann über das, was Kinder so tun und wie sie das tun. Ich hätte persönlich gern mehr gesehen davon, wie diese Bögen, wie die so ein Blatt Papier irgendwie sich aneignen. Wird das nochmal in
der... Das ist 12 Minuten der Sternblock und man kann es hier abgeschnitten, weil das so pointiert fängt, dass er sagt, mehr braucht man nicht.
Es gibt ja diesen Sentenz von einer anerkannten liberalen Pädagogin, Reformpädagogin, Maria Montessori, die sagte, Spiel ist das Arbeit der Kinder. Wenn er sich ja mit guten Gründen gegen diesen Arbeitsbegriff sehr wendet und sagt, also Arbeit ist schon eine Disziplin, in die Kinder offen halt eingespannt werden, dass sie Freiheit von Spiel gar nicht mehr genießen können. Er spricht ja von Genuss.
Genau. Das ist das Drama der Schule, dass das Spielen abgewohnt wird. Und das sieht man ja auch bei Leuten wie, weiß nicht, große Künstler, die dann gesagt haben, ich bin immer ein Kind geblieben und immer das Spielerische arbeitet. Also ich glaube, eine Figur wie Einstein hätte nicht funktioniert, wenn das Spielen ausgetrieben worden wäre und das Beobachten. Und er sagt, ich bin gar nicht gescheit gewesen, ich war nur irrsinnig neugierig. Und hat herumgespielt. Also, darum ist er ja Popstar geworden, ist auf dem Cover von einem Rolling Stone drauf und so weiter. Und so
weiter. Also. Es gibt so wunderbare Gespräche mit Einstein über Bildung. Hat er 1910 geführt und er ist total sauer, die Bildung damals gewesen. Man muss die ganzen Schulkurse abschaffen und man müsste wenn Kinder Probleme haben, ist ein Problem von Lehrern, man müsste Lehrer rausschmeißen, neue Lehrer. Also der ist mit einem Furor gewesen und ich war schlecht in der Schule, die haben meine Familie ausgetrieben. Also deswegen ist ein Thema, das immer alle Generationen unserer Gattung beschäftigt. Wir kommen nur mit Riesenschritten auf den Bonus zu, aber gleichwohl nochmal die herzliche Bitte von uns an Sie, zu dem eben gesehen nochmal Anmerkungen oder Fragen zu äußern.
Ich würde nur ganz kurz gerne mehr über den Stern wissen, weil ich kenne den jetzt nicht. Also was jetzt die These ist, was man gesehen hat, ist nur das Kindermalen. Das ist jetzt an und für sich nichts Besonderes quasi. Also was steckt da jetzt genauer dahinter? Man kriegt eine Ahnung, aber die Kernthese ist quasi, dass sie alles im Spiel sozusagen von der Welt erfahren oder und was macht ihr dann konkret mit ihnen?
Es wird im Film dann letztlich natürlich erklärt. Da sagt er, erstes Kapitel, das Spiel und die Spur. Und eben... Der Wiener hat einen lustigen Begriff, wenn er jemanden nicht mag oder wenn er der Meinung ist, da funktioniert irgendwas, dann sagt er, der läuft neben der Spur. Und es ist eben, der befindet sich nicht in seinem Leben. Und Arno Stern will mit seinem Malort, den es auf der ganzen Welt gibt, der betreibt nur den in Paris, die Leute auf ihre Lebensspur führen. Das ist das Entscheidende. Und darum sagt er, mehr braucht man nicht. Ja, also das ist jetzt, die Ausschnitte sind natürlich aus dem Zusammenhang gerissen und mir ist es natürlich lieber, wenn sich der Film dann selbst erklärt, aber dahin geht's. Also es geht darin, dass jeder zu sich selbst findet, was ja nichts Besonderes ist, also nichts besonders Weises ist. Und Menschen tun die Dinge am liebsten und am besten, die sie einfach können. Und das verhunzt die Schule. Das ist das Problem. Und darum sind alle hochbegabt irgendwo. Und das Schöne wäre, dorthin zu finden zu dieser Begabung und diese Begabung dann ausleben zu können, dann können sie nämlich auch geben. Weil das hängt zusammen.
Und dieser Malort ist eben sehr wichtig, wie man dann heute sehen kann, dass es einen Ort gibt, in dem Konkurrenz suspendiert ist, in dem man sich miteinander über Kunst und Äußerung verständigen kann. Und der Begriff der Spur bei ihm ist auch so zu stehen, dass man in den Bildern die Spuren der Kinder und der Entwicklung sehen kann. Also eine milder therapeutischer Aspekt ist auch mit dabei. Also ich habe einen Stern, das da in diesen Ausstellungen kennengelernt. Der Mann ist sehr interessant. Und noch eine kleine Sache, die ich in der schönen Einführung von ihm auch mithörte, wie Sie, dass er an die 80 Jahre alt ist und eine Jugendlichkeit, eine Frische hat, ja. die auch zum Beispiel nochmal drüber nachdenken lässt, ob nicht genau generationsübergreifend man nicht gute Lehrer mit 60 Jahren irgendwie sozusagen in die Rente schickt, sondern wenn man den Generationsvertrag auch mit solchen pädagogischen prägenden Menschen versehen konnte, das nur am Rande.
Der Schluss jetzt?
Ja, ja.
Also der Schluss, der eigentlich der Anfang ist.
Ja.
Da ist es zumindest so, dass es so beginnt, wie es dann auch beginnen wird und dorthin führt, wo es hinführen wird. Es ist technisch nicht fertig und es reißt dann irgendwann ab. Aber immerhin ist das der Einstieg, während die anderen Sachen Ausschnitte waren.
Ja, vielen Dank. Ich fand es eine sehr schöne Idee, dass wir den Anfang am Ende sehen, einfach deswegen, weil dann eine Reihe von Motiven, die wir schon in anderen Teilen gesehen haben, hier entwickelt werden, angedeutet werden. Und ich glaube, bestimmte Metaphern, die wir am Anfang sehen, müssen wir nicht groß erläutern. Eine Frage wäre, wer ist der Aufsprecher am Anfang, dieser programmatisch kluge Mensch?
Sir Ken Robinson.
Ja, und ich finde auch also diese Metapher des Fötus, der für eine Welt sich bereithält, die im weiteren Film als eine schwierige beschrieben wird. Diese Metaphern der trockenen Erde sind solche, die mir gut taugen. Und ich glaube, unsere...
Dort hört der Film wieder auf. Es hat einen Grund, warum er dort
ist. Nicht wahr? Und die Sympathie, mit der man für den Kollegen, diesen chinesischen Forscher, haben kann, setzt sich ja fort, indem er wiederum bildstark diese schöne Metapher von dem Drachen, er nennt es auch ein Bild, die Metapher vom Drachen, was mir auch gut gefällt, war, China hat früher alle aus einem großen Topf gegessen. Mhm. Und das sind so Sachen, in denen, finde ich, für mich sehr bündig, die Linien angedeutet werden und vorgestellt werden, die im weiteren Film uns beschäftigen sollen und werden, wenn er dann fertig ist. Und ich mag es ja gerne, wiederum eine kleine Metapher, wo das eine Mädchen einen Rollschuh und wo die Kinder im Müll spielen, in Anführungsstrichen. Das gibt wiederum eine gute Korrespondenz und Widerspruch zu dem, wie wir die Kinder nachher in dieser Marathon, in dieser Arena sehen. Ich hatte ja gesagt, dass wir mit der Zeit zu Ende kommen. Erwin und Matthias bieten an, dass man draußen noch an einem Tisch sich zusammensetzen kann, eine Reihe von Fragen zu besprechen oder Anmerkungen zu geben, worauf sie durchaus sich freuen würden. Ich denke, ich darf im Namen von euch beiden sagen, dass eure Anmerkungen, eure Statements, eure Fragen mir sehr getaugt haben, auch nochmal für mich die Ausschnitte neu zu sehen. Und mit Sicherheit, glaube ich, haben sie euch beiden getaugt und würde euch ganz gerne, dass ihr mal dieses Lob an das Publikum aus eigenem Munde formuliert.
Okay. Bitte. Vielen Dank fürs Kommen.
Okay.
Ich danke auch herzlich fürs Kommen. Es ist am Anfang erwähnt worden und es mag vielleicht den einen oder anderen unter Ihnen geben, der den fertigen Film auch gerne sehen würde. Wir werden in der ersten Septemberhälfte in Österreich mit diesem Film starten. Das steht jetzt schon fest und halten Sie die Augen offen, wenn es dann angekündigt wird, wenn Sie daran interessiert sind. Vielen herzlichen Dank.
Danke.